Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit zwei Themen aus Asien. In China werden Kirchen und Religionsgemeinschaften strengstens überwacht. Das China-Zentrum in St. Augustin bemüht sich dennoch um Kontakte, Austausch und Forschung. Dazu gleich mehr. Außerdem berichtet unser Korrespondent aus Indien, wie sich die Konflikte zwischen der hinduistischen Mehrheitsbevölkerung und religiösen Minderheiten, vor allem Muslimen, hochschaukeln. Radikale Hindu-Nationalisten fordern jetzt sogar, das Taj Mahal abzureißen, weil es an muslimische Herrschaftszeiten erinnert. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag. Unter Mao wurde religiöses Leben in China vollständig unterdrückt. Die Roten Garden verfolgten Anhänger aller Religionen. Sie zerstörten Tempel und Kirchen, verhafteten Priester. Erst nach dem Tod des kommunistischen Diktators 1976 entspannte sich die Lage etwas. Mit der gesellschaftlichen Öffnung und der Reformpolitik kam auch die Religionsfreiheit. Allerdings mit Einschränkungen und unter dem stets wachsamen Auge der Partei. Diese Erfahrungen machen auch die Experten am China-Zentrum in St. Augustin. Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich der Verein unter der Federführung der Steyler Missionare um Kontakt und Dialog mit Kirchen und Glaubensgemeinschaften in China. Über den Verein, seine Akteure und seine Arbeit berichtet Thomas Klatt.
Martin Welling ist Ordensmann und er ist Direktor des China-Zentrums im rheinischen St. Augustin. Mit annähernd 100.000 Bänden in der Bibliothek ermöglicht das Zentrum ein intensives Studium der chinesischen Kultur. Und Welling führt durch das kleine Museum der Steyler Missionare. Wir stehen vor einem opulenten Hausaltar.
In China haben die meisten, sehr, sehr viele Familien, haben einen Hausaltar. Hier kommt die Seelentafeln der Verstorbenen drauf, weil die Seele gehört zu der Tafel, nicht unbedingt zu dem Körper, der im Friedhof ist, der sowieso nur einmal im Jahr besucht wird. Und bei dem Opfer nimmt man diesen, der eigentlich darunter geschoben werden kann, dieser viereckige, quadratische Altar, auf dem kommen dann die Opfergaben drauf. Und das ist also der traditionelle chinesische Hausaltar.
Im China von heute wird diese Tradition, wird Religion generell schnell zum politischen Akt, sagt Martin Welling. Je nachdem, welche Bilder etwa am Hausaltar hängen.
Dass man in der Mitte ein größeres Bild hat, zum Beispiel von der Heiligen Familie. Und dann links und rechts sind chinesische Sprüche, die sogenannten Duellien. Wo jetzt in China man die Leute zwingt, den Jesus runterzunehmen. Dafür kommt das Bild von Xi Jinping dahin. Und dann war verlangt worden, dass die Bilder von Xi Jinping und Mao Zedong neben dem Kreuz aufgehängt werden sollten. Nur das Interessante ist, was sie vergessen haben, das heißt doch in der Bibel, und er wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Das haben die dann vergessen.
Die Partei weiß vielleicht nicht alles, aber sie sehe und überwache alles. Ein Katz-und-Maus-Spiel, sagt Welling. Etwa wenn der Bischof seinen Fahrer mit eingeschaltetem Mobiltelefon durch die Stadt fahren lässt, um so den Verdacht abzulenken und andernorts ungestört Gespräche führen zu können. Wobei es in China zwei Arten von Bischöfen gibt, die, die von der Partei anerkannt sind und die, die die Diözesen der sogenannten Untergrundkirche leiten.
Es geht darum, dass in China selbst die meisten Priester oder eigentlich fast alle immer dem Papst treu sein wollen. Es gibt einige, die dazu in die patriotische Vereinigung eintreten, sowohl Bischöfe als auch Priester, und damit also vollständig der kommunistischen Partei untersteht und von ihr auch kontrolliert wird. Und weil diese patriotische Vereinigung als ein Ziel hat, die Autonomie, Unabhängigkeit der katholischen Kirche in China, deshalb wollten viele Priester sagen, nein, dann können wir dem Papst nicht treu sein, also wollen wir das nicht, treten wir dort nicht ein. Und viele dieser Bischöfe und Priester in der Untergrundkirche sind auch ziemlich verfolgt worden. Und dann ging es dem Vatikan darum, ist natürlich eine Angst davor, gibt es ein Schisma in der Kirche?
Oder ist das Schisma, also die Trennung, längst eingetreten? Oder gibt es in China doch nur eine katholische Kirche, wenn auch in zweierlei Gestalt? Der Vatikan selbst unterhält seit Jahrzehnten keine offiziellen Beziehungen zu Peking. 2018 aber wurde ein vorläufiges Abkommen über die Weihe von Bischöfen getroffen, das jetzt im Oktober 2020 verlängert wurde. Der genaue Wortlaut ist geheim. Nur so viel ist klar, 7 offizielle, vom Staat ernannte Bischöfe wurden auch vom Vatikan anerkannt. Dagegen stehen 30 Diözesen, denen Untergrundbischöfe vorstehen. In vielen Diözesen gibt es Parallelstrukturen. Hier die Untergrundkirchen, dort die staatlich anerkannten Kirchen. 30 bis 40 Bischofssitze sind vakant. Dort droht die Zwangsbesetzung durch die kommunistische Partei. Die Weihe würde dann auf kirchenrechtlich nicht legitime Weise vollzogen. Und es ist völlig unklar, ob der Papst ein Veto hat.
Und das regelt eigentlich, wie Bischöfe zuerst ausgewählt, bestimmt und dann später geweiht werden. Sehr stark nach den Vorschriften der chinesischen Behörden über Bischofsweihen. Manche sagen, der Vatikan habe ein Vetorecht. Das ist sehr schwer vorstellbar und China hat ihm nie öffentlich zugestimmt, hat nie öffentlich gesagt, dass die ein Vetorecht hätten.
Dabei lobt die Partei durchaus die Arbeit der Kirchen, wenn es etwa darum geht, die Pandemie zu bekämpfen oder sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Oder wenn Christen sonst etwas Gutes tun. Da unterliege jeder Bürger einem rigiden Punktesystem.
Also wer sich gut um seine Eltern kümmert, wird die oft genug besucht. Wer an sich ansonsten um Arme kümmert und so weiter, der kriegt extra Punkte dazu, ja. So kann man sich die verdienen. Also man tut was für andere, man tut was für die Bildung oder man tut was fürs Vaterland und so weiter, dann bekommt man extra Punkte dazu. Also da ist dann kein Unterschied von Christ oder Nicht-Christ, ne?
Bürgern aber, die sich nicht auf der Linie der Partei bewegen, droht Punktabzug. Etwa den nicht registrierten Christen und manchmal noch mehr.
Wenn sogenannte Untergrundkatholiken, die an einer heiligen Messe in einer nicht registrierten Kirche teilnehmen würden, ja, dann droht denen, also einmal Punkteabzug selbstverständlich, dann droht denen eine Geldstrafe. Wenn ein Priester, der nicht angemeldet ist, der nicht registriert ist, eine heilige Messe, sind das so etwa 1000 noch was Euro, das ist schon eine Menge.
Das China-Zentrum St. Augustin bietet tiefe Einblicke nicht nur zur aktuellen Lage, sondern auch in die ambivalente Geschichte zwischen Europa und dem einstigen Kaiserreich. Denn das Misstrauen der Partei gegen das Christentum und gegen jede Einmischung von außen ist keine Erfindung Maos, sondern Ergebnis einer jahrhundertealten Erfahrung. Vor rund 300 Jahren begrüßte der Kaiser die Mission. Er holte sich sogar Jesuiten als astronomische Berater an den Hof, sagt Katharina Veit, die seit über 30 Jahren im China-Zentrum arbeitet.
Es war tatsächlich so, dass sich die Jesuiten sehr stark versuchten zu inkulturieren. Es waren Meister in der chinesischen Sprache. Und es kam dann leider zu diesem Ritenstreit. Darum ging es, ob man die Riten, zum Beispiel die Ahnenverehrung, ob man diese Riten auch übernehmen dürfte als chinesischer Katholik. Und da waren die Jesuiten sehr dafür und Dominikaner und andere haben sich dagegen gestellt und es kam zu einem Streit und Rom hat es dann verboten. Dann hat der chinesische Kaiser gesagt, nee, dann können wir auch euch nicht länger halten als Missionare.
Die Jesuiten tolerierten den chinesischen Ahnenkult, der Vatikan nicht. Der Kaiser bat darüber jahrelang um Austausch mit dem Papst. Doch der mochte dem chinesischen Heiden nicht zuhören, geschweige denn seine Eingaben und Manifeste zur Kenntnis nehmen. Mehr als nur ein Affront. Die christliche Mission wurde daraufhin vom Kaiser verboten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts nahm sie wieder einen Aufschwung. Wieder versuchten Missionare, sich der Kultur der Chinesen anzupassen, mit einer eigenen Ikonografie, der Ars Sacra Pekinensis.
Ich habe hier eine Darstellung einer Mutter Gottes mit dem Jesuskind, ganz in chinesischer Tradition, das heißt mit chinesischer Haartracht, mit chinesischer Kopfbedeckung und die Mutter Gottes in einem Mandarin Gewand in Gelb. Gelb war die Farbe des Kaisers und das ist verziert mit Drachen. Es ist so ein bisschen lieblich, aber das ist zum Beispiel eine Darstellung, die Chinesen die einfach nicht so mögen. Ja. Das ist doch nicht Jesus, der ist doch viel zu chinesisch.
Der kirchliche Versuch in den 1940er Jahren, Jesus und Maria als Chinesen darzustellen, wurde nie populär. Die heutige Forderung der Partei, die Kirchen und die Religionsgemeinschaften zu sinisieren, wird letztlich von der katholischen Basis selbst abgelehnt. Der Ordensmann Martin Welling.
Die haben eben von klein auf diese Beziehung. Eine Madonna sieht so aus wie die in Fatima. Alles andere ist keine richtige Madonna.
Religion und China, das ist immer auch ein Übersetzungsproblem. Die Partei erkennt offiziell 5 Religionen bzw. Konfessionen an. Den Daoismus, Buddhismus, Islam sowie die evangelische und die katholische Kirche. Nicht etwa das Christentum. Evangelische und katholische als je eigene Religion. Das liegt auch an der unterschiedlichen Sprache, etwa beim Wort Gott.
Ganz zentrale Begriffe sind unterschiedlich. Also die katholische Übersetzung ist eigentlich Tianju, Herr des Himmels. Und es gibt 2 evangelische Übersetzungen. Shangdi, das ist so wie erhabene, oberster, erhabene Ahne. Und Shen, das ist so ein allgemeiner chinesischer Gottesbegriff. Und dann hat man sich auf Shangju, der Herr dort oben, geeinigt.
Weiß Katharina Wenzel-Täuber, Sinologin und Redakteurin der hauseigenen Fachzeitschrift China heute. Wegen der großen Unterschiede fehlt es bis heute an einer gemeinsamen Bibelübersetzung.
Wo man sich nicht einigen konnte, das war der Heilige Geist. Da gehen die Begriffe so weit auseinander und da hat man jetzt beide Begriffe einfach stehen lassen. Also katholisch wird da Sheng Shen benutzt und Shen ist eben das Wort, was im evangelischen Kontext für Gott benutzt wird. Deswegen passt das als Heiliger Geist im evangelischen Kontext nicht. Da wird eher Shengling, Ling ist so eine seelische Kraft, benutzt.
In christlichen Kirchen Europas wiederum wird der Heilige Geist, evangelisch wie katholisch, als Taube dargestellt. Das aber sei in China heikel, sagt Martin Welling von den Steyler Missionaren.
Da hat der Bruder von Arnold Jansen, unserem Stifter, der hat damals versucht, das durchzubekommen im Vatikan, dass man den Heiligen Geist als jungen Mann darstellen konnte. Warum? Weil die Taube das Symbol der Geilheit ist. Wenn dann auch noch gesagt wird, also unter der Kraft des Heiligen Geistes hat Maria Jesus empfangen und dann im chinesischen Bereich ist die Taube das Symbol der Geilheit, irgendwo passt das dann nicht, ne?
Das China-Zentrum St. Augustin. Bei Fragen zu Geschichte und Gegenwart, Sprache und Bildern der Religionen in Fernost fast schon ein Muss.
Was Religionsfreiheit in einer kommunistischen Diktatur bedeutet, Thomas Klatt berichtete über das China-Zentrum in St. Augustin. Narendra Modi ist seit 2014 Premierminister von Indien. Er und auch seine Partei, die BJP, stehen für eine rechtskonservative hindu-nationalistische Politik. Hindutva heißt das Konzept des politischen Hinduismus auch. Damit verbunden ist das Ziel, Indien ganz und gar nach hinduistischen Regeln und Vorstellungen zu gestalten. Das geht so weit, dass Städte und Straßen umbenannt werden und radikale Hindus sogar fordern, das Taj Mahal als Wahrzeichen aus der Zeit muslimischer Herrscher abzureißen. Immer häufiger kommt es in Indien zu Übergriffen auf religiöse Minderheiten. Muslime und Christen berichten von Diskriminierung und Benachteiligung. Unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska beobachtet eine Zunahme religiös motivierter Konflikte in Indien.
Die schweren Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen in Delhi zu Beginn des Jahres waren der vorläufige Höhepunkt immer wiederkehrender religiös motivierter Gewalt in Indien. Dutzende Menschen sind dabei auf zumeist brutale Weise getötet worden. Hunderte wurden verletzt. Die Opfer, vorwiegend junge muslimische Männer, die über einen Zeitraum von 3 Tagen von einem Hindu-Mob gejagt wurden, mit dem Schlachtruf Jai Shri Ram, Sieg für Gott Rama. Und die Polizei schaute weg und griff nicht ein. Nach Darstellung von Augenzeugen soll es sogar Polizisten gegeben haben, die sich an der brutalen Gewalt, mit der ein vorwiegend muslimischer Stadtteil im Nordosten der indischen Hauptstadt überzogen wurde, beteiligten. Ausgelöst wurde die Gewalt von Protesten der muslimischen Bevölkerung gegen den Citizenship Amendment Act, CAA, das neue umstrittene Staatsbürgerschaftsgesetz, das die Einbürgerung von Flüchtlingen aus den muslimischen Nachbarstaaten Indiens erleichtert. Muslime sind davon jedoch ausdrücklich ausgenommen. Für die Muslime in Indien, die mit über 170 Millionen oder knapp 15% der Gesamtbevölkerung die größte religiöse Minderheit im Land darstellen, war dies der Tropfen, der das Fass der empfundenen Diskriminierung im eigenen Land zum Überlaufen brachte. Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz stelle den säkularen Charakter Indiens in Frage, meint Faisan Mustafa, der Vizekanzler der Juristischen Universität Nalsar in Hyderabad.
Das Gesetz diskriminiert auf der Grundlage der Religion. Dabei wurde das Gesetz damit begründet, dass religiöse Minderheiten in unseren Nachbarländern Pakistan, Bangladesch und Afghanistan diskriminiert werden und deshalb Hilfe brauchen. Was in gewissem Sinne stimmt. Aber die Minderheit im eigenen Land wird dadurch gezielt ausgegrenzt.
Die im Citizenship Amendment Act, CAA, erstmals eingeführte Vergabe der Staatsbürgerschaft auf der Grundlage der Religionszugehörigkeit öffne einer staatlich legitimierten Ausgrenzung der Muslime und anderer religiösen Minderheiten Tür und Tor, befürchten die Kritiker des Gesetzes. Die hinduistische Regierungspartei BJP versuche auf diese Weise, ihr zentrales Vorhaben voranzutreiben, aus der säkularen Republik Indien einen Hindu-Staat zu machen, so Professor Faisan Mustafa.
Die indische Verfassung wurde nach der Teilung des Landes geschrieben, die ja ihrerseits eine religiöse Teilung in Indien und Pakistan war. Sie ist eine säkulare Verfassung, aber sie sieht nicht explizit eine Trennung von Staat und Kirche vor, wie das beispielsweise in der ausdrücklich laizistischen Verfassung Frankreichs der Fall ist. Sie legt aber gleichzeitig fest, dass der Staat nicht eine der Religionen des Landes bevorzugt, sondern neutral bleibt gegenüber allen religiösen Gruppen.
Die Freiheit der Religionsausübung in Indien sei in ernster Gefahr, beklagte die US-Kommission für die internationale Religionsfreiheit und will Indien auf die schwarze Liste setzen. Als Gründe werden explizit das umstrittene Staatsbürgerschaftsgesetz, CAA, aber auch die weit verbreitete Diskriminierung und Gewalt gegen Muslime und Christen genannt. Während die indische Regierung alle Vorwürfe zurückweist, sieht Faisan Mustafa von der Juristischen Hochschule Nalsar in Hyderabad Handlungsbedarf.
Die US-Kommission hat Indien in die unterste Kategorie der besonders besorgniserregenden Länder herabgestuft. Das bedeutet, die Regierung billigt Verstöße gegen die Religionsfreiheit. Viele religiöse Minderheiten fühlen sich ausgegrenzt, geradezu nicht willkommen in diesem Land.
So gibt es bereits in mehr als einem halben Dutzend indischen Bundesstaaten ein sogenanntes Antikonversionsgesetz, das einen Religionswechsel durch arglistige Täuschung, wie es wörtlich heißt, unter Strafe stellt. Dort muss, seit das umstrittene Gesetz vor 3 Jahren in Kraft gesetzt wurde, ein Wechsel zum Christentum oder einer Naturreligion vom Gouverneur genehmigt werden. Medienberichten zufolge sind seitdem bereits Dutzende Personen wegen illegaler Konversion zum Christentum ins Gefängnis gekommen.
Dieses Gesetz verbietet den Religionswechsel und es ist vor allem gegen christliche Missionsarbeit gerichtet. Seltsamerweise, wenn das wirklich ein Problem wäre, dann müsste die Zahl der Christen in Indien ja deutlich zunehmen. Tatsächlich ist deren Zahl aber gleich geblieben oder sogar eher rückläufig. Und wenn jemand zum Hinduismus übertreten will, dann gilt das nicht als Konversion im Sinne des Gesetzes.
Durch die Corona-Pandemie, wegen der in Indien Ende März ein landesweiter, vollständiger Lockdown angeordnet wurde, kamen die Proteste der muslimischen Bevölkerung und andere religiöse Spannungen vorübergehend zum Stillstand. Und doch brachten auch die Pandemie und der verzweifelte Kampf gegen das unbekannte Virus Misstrauen und Geringschätzung radikaler Hindus gegenüber Muslimen und anderen Minderheiten an die Oberfläche. Anfang März, noch vor dem Corona-Lockdown, hatte die muslimische Missionsbewegung Tablighi Jamaat tausende Gläubige zu einer Massenveranstaltung nach Delhi eingeladen. Einige Teilnehmer dieser Versammlung hatten sich mit Corona infiziert. Danach verbreitete sich das Virus im ganzen Land. Die hindu-nationalistische Bewegung Rashtriya Swayam Sevak Sangh, kurz RSS, eine Unterorganisation der Regierungspartei BJP von Premierminister Modi, machte die religiösen Führer der Tablighi Jamaat für die Ausbreitung des Coronavirus in Indien verantwortlich. Arun Anand, der Chefideologe des RSS, bezeichnete die muslimische Sekte als eine radikale Organisation, die alle Bemühungen der Regierung zunichte gemacht habe.
Now, Tablighi Jamaat is one of the radical organizations and what it has done.
Wir hatten die Corona-Epidemie fast unter Kontrolle, als diese Leute ihre Versammlung abhielten mit tausenden Teilnehmern. Dieses Verhalten wird von der ganzen Bevölkerung verurteilt.
Very shocking. This is condemnable. The whole country is condemning it.
Der RSS ist eine Hindu-Gruppierung, die häufig durch aggressiv-martialische Aufmärsche in der Öffentlichkeit auffällt. Disziplin und paramilitärische Übungen gehören zu ihrem Programm. Der göttlichen Hindu-Nation schwören sie ewige Treue. Die Hindutva, die seit Jahren vorherrschende Politik zur Stärkung der Vorherrschaft des Hinduismus in Indien, kann weitere Erfolge verbuchen. Anfang August wurde in Ayodhya der Grundstein für den umstrittenen Tempel gelegt, für den die Hindu-Hardliner der indischen Regierungspartei BJP mehr als 3 Jahrzehnte lang gekämpft hatten. Im November vergangenen Jahres hatte der oberste Gerichtshof in Delhi den Rechtsstreit zwischen Hindus und Muslimen um das Gelände zugunsten der Hindus beendet und grünes Licht für den Tempelbau gegeben. An der Stelle, wo jetzt der neue Tempel entsteht, stand eine Moschee, bis radikale Hindus das Gebetshaus aus dem 16. Jahrhundert im Dezember 1992 zerstörten, weil dort der Gott Rama geboren sein soll, eine der bedeutendsten Gottheiten des Hinduismus. Bei den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Muslimen und Hindus waren rund 2000 Menschen ums Leben gekommen. Der Tempelbau in Ayodhya schreitet voran und die muslimische Geschichte Indiens wird nach und nach ausgelöscht. Städte und Straßennamen, die an die jahrhundertelange Mogul-Herrschaft erinnerten, wurden in den vergangenen Jahren geändert. So hieß die Tempelstadt Ayodhya bis vor 2 Jahren noch Faisabad. Selbst für die Stadt Agra, wo das weltberühmte Taj Mahal steht, soll ein hindu-freundlicher Name gefunden werden. Das Mausoleum aus weißem Marmor, das der muslimische Großmogul Shah Jahan im 17. Jahrhundert erbauen ließ, ist nach der Lesart der Hindu-Nationalisten ein Relikt der Fremdherrschaft muslimischer Eroberer Indiens. Die Hardliner des RSS würden das Grabmal gerne abreißen und die jahrhundertelange muslimische Herrschaft ganz ungeschehen machen. Die Deutschen hätten die Berliner Mauer ja auch abgerissen, so Surendra Jain von der RSS-Auslandsorganisation Vishnu Hindu Parishad.
Just like the people of Germany, they destroyed this wall of Berlin.
Genau so wie die Deutschen die Berliner Mauer eingerissen haben, müsste das Taj Mahal in einen Hindu-Tempel umgewandelt werden. Erst dann kann es ein Symbol der Liebe sein.
Only then it will become a symbol of love.
Für die Hardliner der Hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP von Premierminister Modi ist Hinduismus keine Religion, sondern eine übergeordnete Staatsideologie, der alle Inder folgen müssen. Das alleinige Band, das die indische Gesellschaft zusammenhält. Im Prinzip, so heißt es immer wieder, seien alle Söhne und Töchter Indiens im Grunde genommen Hindus, egal welcher Religion sie gerade folgen.
Immer mehr Spannungen zwischen den Religionen in Indien, Bernd Muschborowska berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten übernimmt hier mein Kollege Philipp May mit der Sendung Kontrovers. Er diskutiert mit Hörern und Experten über das deutsche Pandemie-Management. Am Mikrofon bis jetzt war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.